Ja, der Sozialausschuss hatte eine vielfältige Tagesordnung. Erstmal, um was alles ging es denn?
Ja, das ging los vom Güterbahnhof Areal, wo ein Grundsatzbeschluss zum Bau eines Multifunktionsgebäudes für Gemeinbedarfseinrichtungen und einer Gemeinschaftsunterkunft gefällt werden soll auf dem Baufeld D4. Und das ist Entwurfsplanung und da soll also untergebracht werden die Quartiersarbeit, da soll untergebracht werden ein Kinder- und Jugendzentrum auf 150 Quadratmetern. Da soll auch eine Anschlussunterbringung von Leuten, die seit 11 Jahren mittlerweile in den Containern oder in den Holzhäusern oder wo auch immer gerade schon drinne sind. Und da gab es sehr kritische Stimmen vom Bürgerverein. Auf der einen Seite die Frage, weil in diesem ganzen Quartier, das wird auf so einer Grünfläche, die als Ausgleichsfläche von Aurelis in Gegenzug zu ihrer Bebauungsbeplanung, die sie erhalten haben, soll das gebaut werden, weil die Grünflächen, wie gesagt, in diesem Güterbahnareal sehr knapp gesät sind, um es mal höflich auszudrücken. Und auf der anderen Seite ist natürlich diese Entwurfsskizze, die da jetzt gemacht worden ist, auch sowohl was die Bedarfe angeht, nicht durchgerechnet. Was ist da eigentlich von Kinder- und Jugendarbeit noch zu erwarten oder wie sind da gerade die Bedarfe? Und auf der anderen Seite natürlich auch die Frage, wenn das nur so eine transitorische Unterbringung sein soll, dann gibt es da rechtliche Probleme. Wenn das nämlich länger dauern würde, dann müssten sie Tiefgaragen wiederum bauen und das würde dann wiederum die Baukosten auch über ein Volumen von 12 Millionen in diesen 5 Etagen machen. Das war der eine Tagesordnungspunkt.
Lass uns dabei kurz bleiben, wenn wir schon da sind. Immerhin positiv fällt ja auf in der Beschlussvorlage, dass der Stadt offensichtlich immer inzwischen mal gedämmert ist, dass eine halbwegs vernünftige Bauweise für solche sogenannten Gemeinschaftsunterkünfte, also sprich Flüchtlingslager oder Wohnheime, sogar günstiger ist als die Containerbauweise, abgesehen davon, dass sie eben etwas angenehmer ist zu bewohnen, trotzdem eben als temporäre Unterkunft. Und es wird da auch gesagt, das ist auch deswegen tragbar, weil also für eine dauerhafte Unterkunft wäre zum Beispiel die Lärmbelastung wahrscheinlich auch zu hoch. Ein bisschen, also einerseits positiv, so ein Multifunktionsgebäude, sozusagen keine reine Ghettoisierung, eine vernünftige Bauweise, Holzbau wahrscheinlich. Andererseits aber auch ein bisschen das Gefühl, an den blödsten Platz in diesem teuren Edelquartier wird jetzt alles an Sozialem ein bisschen aufgehäuft, an was sonst, meinem Eindruck nach zumindest, in diesem Quartier Güterbahnhof 0,0 gedacht wurde. Gab es da irgendwie kritische Stimmen?
Ja, wie gesagt, es gab mehrere Fragen. Also sagen wir, reichen denn überhaupt die Gemeinbedarfe auch bei der Kinder- und Jugendarbeit aus? Da soll ein Sport, Indoor-Sporthalle dann auch so kommen und sowas. Reicht das eigentlich für das, was da hochgezogen wird da drinnen? Und der Bürgerverein sagt natürlich, okay, ich weiß nicht, ob die Lärmbelästigung nicht eher darauf resultiert, weil eigentlich müsste dann eine Unterkellerung, also weil dann Tiefgaragen, wenn das für eine dauerhafte Wohnnutzung, das wäre ja auch eine denkbare Option jetzt an dem Punkt, dann müsste die Tiefgarage gemacht werden. Ich weiß nicht, was da Lärmbelästigung sein soll. Es ist ja unmittelbar an dieser Brücke da, die da wo die ganzen Müllwagen ja auch immer rüberfahren, zur Hermann-Mitt-Straße und auf der anderen Seite ist die Verladestation und dann ist da ja auch noch überhaupt die Güterbahngleise, sind da ja noch. Also insofern, das mit der Lärmbelästigung, was du da zitiert hast aus der Vorlage heraus, das ist natürlich schon ein bisschen, ja, gut, da kann man drüber reden.
Ich glaube, es geht tatsächlich um die Güterbahnlinie und ja. Also Güterzüge, die häufig vorbeifahren, sind ja schon eine Beeinträchtigung der Lebensqualität, ja, genau, wenn es am eigenen Haus ist. Genau. Ja, aber du wolltest verstärkt auch sprechen über den Tagesordnungspunkt 2.
Ja, da war ich ehrlich gesagt und wie auch einige Stadträte wohl und Stadträtinnen vor allen Dingen sehr entsetzt. Das war der mehrfach verschobene Bericht des Seniorenbüros, das ja auch gleichzeitig einen angegliederten Pflegestützpunkt hat. Und haben dort an den Beispielen, an 2 Fallbeispielen dieses Profil, was sie eigentlich haben als Seniorenbüro, sie sollen informieren, sie sollen beraten über Leistungen, die man bekommen kann, sie sollen auch vermitteln, Leistungen und sowas halt alles und sie sollen auch in Notfällen begleiten. Und da sieht sich, sagen Sie, dass Sie sehr stark unter Druck kommen, weil sich die Zahl der begleitenden Fälle verdoppelt hat. Ein Fall war zum Beispiel eine ältere Frau in Herdern, 81 Jahre, lebt alleine und hat, ich glaube, einen Mundkrebs oder sowas, so Fall, wo sie also praktisch nur flüssige Nahrung auf sich nehmen kann. Und jetzt war dieses Blitzeis und dann wird angerufen und dann müsste im Prinzip, dann wurde festgestellt, sie ernährt sich nur aus Joghurt, sie kann aber das Joghurt nicht mehr, sie hat nur noch 2 Joghurts im Kühlschrank so ungefähr, ja. Und wenn man also solche Fälle so an dem Punkt sieht, Autonomie auf der einen Seite respektieren, ausbleibende Hilfen auf der anderen Seite, und das ist eben das Problem, wenn man findet, dann müsste jetzt vermitteln, eigentlich ein Pflegedienst oder sowas halt alles, und das sind so Sachen, das ist der eine Fall. Und vielleicht einen zweiten Fall können wir vielleicht mal einspielen, der, finde ich, noch viel dramatischer ist. Und der erste Fall wäre, das wäre ein Fall für einen allgemeinen Sozialdienst, der sowas organisiert. Den gibt's in Freiburg nicht. Jetzt reden wir mal über Kurzzeitpflege. Und dieser Fall, denke ich, dieses Ehepaars ist da auch sehr interessant.
Sie informiert haben, die Frau Eich hat dann einen Hausbesuch gemacht, um sich über die Situation zu informieren. Es war klar, das Ehepaar lässt keine gesetzliche Betreuung zu. Und dann wurden wir vom Seniorenbüro gebeten, einen Hausbesuch zu machen, um über Hilfen, die in dieser Pflegesituation einfach angenommen werden könnten oder die existieren, um darüber zu informieren. Und auf diese Art und Weise bin ich quasi jetzt mit dem Ehepaar seit 1,5 Jahren am Schauen, wie kann man diese sehr schwierige Situation jetzt einfach handeln, was gibt es da für Möglichkeiten. Und nach vielen Gesprächen, Unterstützungen ist jetzt die Frau bereit gewesen, 2-mal in der Woche in die Tagespflege zu gehen, damit der Mann einfach ein Stück weit eine Entlastung hat und sich selber mal um seine eigene Gesundheit kümmern kann, um den Haushalt, um all das, was man einfach mit Anfang 70 auch für sich selber Zeit braucht. Es wurde immer noch schwieriger, weil der Mann jetzt im Frühsommer eine Prostatakrebserkrankung diagnostiziert bekommen hat. Und jetzt kommen wir wieder zu diesem Punkt, wo das System dann einfach nicht mehr funktioniert. Wir hätten ganz dringend einen Kurzzeitpflegeplatz für die Frau gebraucht, damit der Mann die Operation durchführen kann. Wir haben in ganz Freiburg keinen Kurzzeitpflegeplatz bekommen, trotz intensiver Suche. Das heißt, der Termin für die Operation musste jetzt um Monate verschoben werden. Was das mit dieser Krebserkrankung damit auch sich bewirkt, wage ich jetzt im Moment überhaupt noch nicht zu überblicken oder eine Prognose dazu zu geben. Aber natürlich ist es unglaublich schwierig, wenn eine dringende Operation erst Monate später durchgeführt werden kann. Und jetzt im Februar haben wir endlich einen Kurzzeitpflegeplatz für die Frau bekommen und er kann jetzt diese Operation am Uniklinikum.
Ja, also die Operation kann mit Monaten Verspätung also durchgeführt werden. Es gibt keine Kurzzeitpflegeplätze, die sofort einspringen können. Es gibt keinen allgemeinen Sozialdienst, der in solchen Fällen über die Quartiersarbeit organisieren kann, dass Personen, die selbstständig leben wollen, weiterhin und auch ihre Ernährung bekommen, wenn es mal Blitzeis gibt, wie in dieser Woche des Dezembers. Also das sind gravierende Defizite, und ich finde auch, da wurde auf der einen Seite von den Räten die waren selbst auch alle ziemlich geschockt, und da hilft auch da auch nicht, dass dieses Seniorenbüro um eine Stelle erweitert wird oder sowas halt, sondern diese Defizite muss man tatsächlich angehen, und das wäre, glaube ich, auch nochmal ein Punkt, wo in Freiburg mal ein bisschen mehr darüber diskutiert werden sollte. Die Bevölkerung altert ja, und was anfangs gesagt worden ist, bei pflegenden Ehepaaren gesetzliche Betreuung, das ist ja auch ein absolut krasser Fall, das kann man auch nicht anordnen. Das ist natürlich klar, egal welcher kulturelle Hintergrund dahinter sein mag. Ja? Also das ist doch vollkommen klar, dass man das, was früher ein Mündigungsrecht gewesen ist, das darf ja sowieso nur abgestellt werden heutzutage auf die Bedürfnisse und Interessen derjenigen, die da betreut werden sollten. Und von daher ist gravierende Mängel eigentlich im sozialen System der Stadt Freiburg offenkundig.
War das dann nur eine Sachstandsanalyse?
Ja. Tätigkeitsbericht zur Information nur.
Also noch keinerlei Diskussion über Lösungsansätze?
Nein, war nicht. Also ich glaube, es gibt in den Fraktionen natürlich ein Bedürfnis, dort einen allgemeinen Sozialdienst aufzubauen. So habe ich zum Beispiel die Intervention von Irene Vogel verstanden, von der SWA. Aber das scheitert natürlich dann immer wieder an den Finanzen, um es mal deutlich zu sagen. Ja, also muss man so sagen. Aber da wird es viel mehr Aufmerksamkeit geben müssen. wissen, in der Gesellschaft, wir sind ja in der Gesellschaft, auch wenn Freiburg eine sogenannte Schwarmstadt mit seiner Studierendenstadt ist, aber auch hier in Freiburg nimmt natürlich der Anteil der älteren Bevölkerungsanteile natürlich zu.
Er soll ja sogar eine Bevölkerungsgruppe sein, die ganz gern in die, zumindest in die Region zieht, wenn nicht nach Freiburg selbst. Weitere Themen waren oder wären gewesen unter anderem die Erweiterung des Sozialtickets um das Deutschlandticket.
Ja, wurde auch beraten, um gleich aber zu sagen, dass das von der Tagesordnung in der weiteren Beschlussfassung abgesetzt wird, nämlich vom Hauptausschuss und vom Gemeinderat am 31.01., weil es tatsächlich so zu sein scheint, dass das sogenannte FDP-Deutschland-Ticket nicht zum 1.04. kommen wird, nicht zum 1.05. kommen wird und wahrscheinlich auch nicht zum frühestens am 1.06. kommen wird. Das sind so die Beratungen. Und insofern sind die Wirkungsweisen, die dort möglich wären, für die teilweise Entlastung des städtischen Haushalts in Bezug auf den Zuschuss beim Deutschlandticket, der dann geringer ausfallen würde, weil der und gleichzeitig auch der Eigenanteil gesenkt werden könnte, wird also nicht so eintreten. Wir haben also eine Übergangsphase, wo wieder zurückgefallen wird auf die alten Maßstäbe jetzt im März und wo gesagt wird, der Stadtrat Mohlberg von SVA hatte das angeregt, dann wollen wir doch wenigstens einfrieren den Eigenanteil derjenigen, die im Sozialticket dort sind. Ja?
Ich darf vielleicht ganz kurz noch ein bisschen erklärend eingreifen für die, die jetzt das mit dem Sozialticket nicht so verfolgt haben. Der Preis für das Sozialticket wurde in der Zeit des 9-Euro- oder auch nach dem 9-Euro-Ticket dann deutlich gesenkt, weil das wäre ja lächerlich gewesen, dann für das Sozialticket Leuten deutlich mehr abzuknöpfen als für ein Ticket, wo sie durch ganz Deutschland tingeln konnten mit dem Nahverkehr, immerhin aber doch. Und eben die Frage war, wie läuft jetzt der Übergang? Und anlässlich des eben erwartbaren 49-Euro-Tickets wäre dann der Plan gewesen, das so zu koppeln, dass das Sozialticket nicht zum Preis von, mittlerweile wären es dann 38 Euro veranschlagt gewesen, zu erwerben wäre, sondern für 28 Euro dann gleich als Deutschlandticket. Also die Stadt spart, die Bezieherinnen des Sozialtickets sparen. Aber das ja, wird jetzt erstmal auf die lange Bank geschoben.
Auf die lange Bank. Mhm. Ob es in diesem Jahr kommt, es wurde dann schon gespottelt, welches Jahr meinen Sie denn, wann es kommen wird von der CDU namentlich. Aber ja, aber das ist die Situation erst einmal. Ja,
ja, dann ging es noch um die Bemessung der Annahme angemessener Heizkosten bei den Mietobergrenzen, also im Sozialleistungsbezug. Da können die Heizkosten nicht immer individuell berechnet werden, sondern es gibt eben feste Bezugsgrößen, die die Stadt dazu hinzuzieht. Und über die Corona-Zeit waren die schwer zu bekommen und deswegen soll es jetzt eine neue Berechnung geben.
Ja. Das haben Sie kurz vorgestellt, da gab es keine Debatte im Gemeinderat darüber. Ich denke, das ist, scheint mir auch, also was ich in der Vorlage gelesen habe, auch sehr vernünftig zu sein. Sie ist auch höher als die ursprünglich vom Deutschen Mieterbund erhobenen. Die werden jetzt nicht mehr bezogen, weil dort zu wenig Daten vorliegen. Und also ich denke, das scheint eine unproblematische Vorlage zu sein, die am 31. dann verabschiedet werden wird.
Ja, und dann gab es noch einen mündlichen Bericht zur Abfederung der Energiekostenkrise.
Ja, da hatten sie sich dann Folgendes ausgedacht, dass der Leiter Gurdial ein Schaubild der Bundesregierung ausgebreitet hat über die Quantität, über die Qualität wurde nicht geredet, aber über die Quantität von Hilfen, die es auf verschiedensten Ebenen gibt. Und dann nochmal sagte, ja, und die Leute sind ja eigentlich noch gar nicht so, die haben uns jetzt auch nicht überrannt bei der, bei dem Wohndings, bei dem Wohngeldanträgen. Und von daher ist das eigentlich gar nicht so, scheint offensichtlich der Bedarf gar nicht so groß zu sein. Und gleichzeitig hat vor der Klammer erstmal der erste Bürgermeister gesagt, ja, wir werden aber einen Härtefallfonds einrichten für, jetzt hören wir, soziale Träger, kulturelle Träger und also institutionelle Träger, die möglicherweise an die Grenze kommen, weil sie jetzt Explosionen bei den Energiekosten haben, wenn das dann Gefahr läuft, dass sie dann in die Insolvenz gehen müssen. Dafür soll ein Härtefall angerichtet werden und der andere wird auf individuelle Leistungen verwiesen in Bezug auf, dass es ja auch durchaus Bürgerstiftungen etc. und solche Institutionen gibt, wo man dann sagt, okay, wenn du noch 150 für die Nebenkostenabrechnung bekommst, dann ist das vielleicht, kannst du als individuelle Stiftung von sowas bekommen. Wir können ja mal reinhorchen, wir haben da noch einen O-Ton, glaube ich, von Stadtrat Rausch, der darauf hingewiesen hat, dass ja diese Nebenkostenabrechnungen ja erst wahrscheinlich im Sommer ungefähr kommen werden und dass dann riesengroße Summen möglicherweise aufgelaufen sein können.
Gibt es weitere Wortmeldungen? Ja, Herr Professor Rausch.
Ich bin beeindruckt über dieses Bild und ich freue mich immer wieder, wenn ich alle Dinge sehe. Aber Sie haben es eben gesagt, Herr Gurdjal, es sind weit weniger Menschen, die am 1. Januar Wohngeld beantragt haben, als man das erwarten durfte. Mich wundert es nicht, weil die Menschen kriegen draußen nicht mehr alle Dinge mit. Es ist eine sehr komplexe Lebenslage geworden, wo viele Menschen gar nicht mehr über den Tellerrand hinaus gucken können. Und ich fürchte, und das ist meine Hauptsorge, Herr Erster Bürgermeister, dass die Abrechnungen erst im Sommer kommen werden, im Laufe des Jahres, die mit den erhöhten Preisen, und dass dann bei vielen Menschen die Not erst richtig, richtig greift. Und meine Sorge ist nur, erstens, ob wir die Menschen überhaupt noch erreichen, wie wir die erreichen, und zwar rechtzeitig, wie Sie sagen, Herr Gurdjal, erreichen. Die Informationen, auch gerade in Bezug auf Wohngeld, sind für mich noch nicht so, wie ich mir das wünschen würde. Es ist schön, wenn Sie das heute Abend sagen werden, Herr Bürgermeister, ich klatsche auch dann, sage, es ist super, was der Kirchbach da wieder gesagt hat, aber das sind nicht die Leute da, die wir ins Auge fassen müssten, ne? Die wir eigentlich aufsuchen müssten. Das ist ein Thema, was wir vielleicht nachher noch kriegen bei der Haushaltsdebatte, Sozialberatung, aufsuchende Arbeit, die Dinge müssen wir da viel intensiver betreiben. Aber ich bin beeindruckt, wenn es alles greift, schauen wir mal.
Günter Rausch bei der Sitzung des Sozialausschusses des Freiburger Gemeinderats am gestrigen Donnerstag.